SR2 Kulturradio. Hörspielzeit.
Dazu begrüßt sie Annette Kühermeier. Herzzerreißend komisch und traurig zugleich ist unser heutiges Hörspiel »Der Tag, als Mama auf den Leuchtturm stieg«. Geschrieben hat es der französische Dramatiker Gilles Granouillet, Jahrgang 1963. Mit Mitte 20 gründete er die Theatergruppe Traveling Theater, für die er als Regisseur und Autor arbeitet. Auf Deutsch ist »Der Tag, als Mama auf den Leuchtturm stieg« bislang sein einziges Hörspiel. Es wurde im Auftrag des SR übersetzt. Granouillet erzählt von den Brüdern Marseille und Perpignan. Sie leben allein mit ihrer Mutter in einem heruntergekommenen Haus an der Atlantikküste. Immer wieder hat die Mutter Wutausbrüche oder trinkt zu viel. Eines Tages klettert sie auf den kleinen Leuchtturm am Kap der Frösche, um zu singen. Noch dazu ist sie nackt, sehr zur Freude der Männer im Ort. Die beiden Jungen überlegen fieberhaft, wie sie ihre Mutter vom Leuchtturm herunterholen können. Ein Tag, der alles verändern wird. Granouillets berührende Erzählung davon hat Harald Krever wie einen lange zurückliegenden Traum inszeniert, den die beiden Brüder Jahre später noch einmal durchleben. Der Tag, als Mama auf den Leuchtturm stieg. Falls Sie nicht bis zum Ende dabei bleiben können, klicken Sie auf sr2.de die Hörspielzeit an. Bis nächsten Sonntag können Sie das Hörspiel im Internet nachhören und außerdem auf CD gewinnen.
Ma mère qui chantait sur un phare.
Der Tag, als Mama auf den Leuchtturm stieg. Von Gilles Granouillet. Aus dem Französischen von Bettina Arlt.
Bonjour, c'est Gilles Granouillet qui vous parle. J'ai écrit Ma mère qui chantait sur un phare. Et je suis très très heureux que vous puissiez l'entendre aujourd'hui à la radio.
Der Hund guckt mich an. In der schwarzen Plastiktüte sind die Jungen. Sie sind heute Morgen zur Welt gekommen. Und ich werde sie ertränken.
Du kannst das nicht.
Er ist 3 Jahre jünger als ich. Der wird nicht groß, hat die Hebamme gesagt. Und sie hatte recht. Er ist klein. Und dick, wie ein Büffel. Ich nenne ihn Perpignan. Da wohnen wir zwar nicht, aber das klingt wie Pipin, der Kurze. Wie der König und Perpignan. Immer an meiner Seite. Er läuft mir immer hinterher. Überall hin.
Die Mama ertränkt sie immer. Du bist noch zu klein.
Sie ist aber nicht da.
Er ist 3 Jahre älter als ich. Und größer. Und er hat Tricks drauf, die hauen mich immer um. Die hauen mich echt um, seine Tricks. Er klaut die Flamme aus dem Feuerzeug und hält sie in der Hand. Und zwar ganz lange. Und er weint nicht. Und wenn er nicht mehr kann, tut er sie ins Feuerzeug zurück. Hat sich nicht mal verbrannt. Ich nenne ihn Marseille. Das klingt nach Meer. Marseille. So wie hier, wo wir wohnen. Ich sag zu meinem Bruder Marseille. Das klingt auch größer als Perpignan.
Ab einem bestimmten Alter kann man lernen zu töten. Dann ist man erwachsen.
Ich bin soweit. Heute Morgen habe ich die Welpen von der Schottendecke runtergenommen. Und der Hund hat mir zugeguckt. Schön ist unser Hund nicht. Ein Fell wie ein Stoppelfeld. Lange Zotteln und kurze Zotteln. Er bewegt sich nicht. Das ist, weil er mir vertraut.
Und wo tust du sie hin?
Weiß ich noch nicht. Ich habe ja die Hände voll.
Die Mama tut sie in meine Plastiktüte.
Wie soll ich denn eine Plastiktüte holen, wenn ich die Jungen in der Hand habe? Ich leg sie wieder hin.
Du bist eben zu klein, um Hundebabys zu töten.
Jetzt habe ich die Tüte. Und nehme die Welpen wieder hoch. Der Hund guckt die Tüte an. Er jault. Und hört nicht wieder auf. Setz dich hin. Platz. Platz, du. Hinsetzen. Nicht bewegen. Gut so. Brav.
Er geht mit der Plastiktüte weg. Da sind die Kleinen drin. Und die jaulen. Dahinter läuft der Hund. Der jault auch. Marcel läuft. Zerrt er die Hose voll. Er dreht sich um. Der Hund bleibt stehen.
Lauf nach Hause, du, los!
Er läuft weiter. Der Hund auch. Er läuft zum Teich. Zwischen den Dünen und dem Kiefernwald. Ich hätte sie ja mit dem Kopf auf einen Stein gehauen bei uns im Hof. Ich brauch keinen Teich. Bläst sich wieder auf, mein Bruder. Wie der Frosch im Märchen. Dabei hat er Akne. Pubertätsakne. Unheilbar. Wenn einem am Schwanz Haare wachsen, steigt der Saft aus den Eiern ins Gesicht. Da muss man warten, bis er wieder runterfließt. Es kann Jahre dauern. Jetzt hat er gerade einen Ausbruch. Wie der Vesuv. Und irgendwann geht das wieder weg. Wie die Vulkane in der Auvergne.
Aber wer kratzt? Wer kratzt?
Ich kratz gar nicht.
Wer kratzt, ist sein Leben lang entstellt.
Ich kratz nicht, ich lauf.
Wenn ich aufhöre zu laufen, wenn ich ganz stehen bleib, kann ich hinter dem Hügel das Meer hören. Geradeaus liegt der Teich. Ganz grau. Ich blinzle. Die Tränen kommen und alle Farben laufen ineinander. Gelb, grau und grün. Am Ufer steht ein Baum. Und daneben liegt ein Stück Seil.
Was die Leute mal denken. Ich sitze ja den ganzen Tag in meinem Bagger, da habe ich viel Zeit zum Überlegen. Wenn ich in meiner Kabine so über den Hebeln throne, da denke ich nach. Was die Matrosen alles über Bord werfen. Und was die Leute mal denken, wo die Sauereien herkommen. Dass das Schiff bei einem Sturm kopfüber ins Wasser taucht und sich die Seele aus dem Leib kotzt. Aber es gibt doch fast keine Stürme mehr. Und die Schiffe sind viel zu groß. Besteht keine Gefahr, dass sie kentern. Viel zu groß. Nee, nee. Die Matrosen schmeißen das rein. Alles, was sie nicht mehr brauchen, geht über Bord. Ja, meistens geht es ja unter, aber manchmal schwimmt es auch und wird an den Strand geschwemmt oder sogar bis an den Teich. Ja, das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel ein Seil.
Hunde sind so blöd. Und deshalb kommt er zu mir. Er windet sich und winselt, als ich ihm das Seil durchs Halsband ziehe. Und er winselt, als ich ihn am Baum festbinde. Jetzt gehe ich zum Teich. Soll ich sie aus der Plastiktüte nehmen? War die Tüte nur zum Tragen oder zum Verstecken? Damit man nicht sieht, was man ertränkt.
Ich hab sie rausgeholt.
Falsch. Das verzerrte Gesicht des Gehängten. Nicht sehen, was darunter passiert, damit man seine Arbeit machen kann.
Das weiß er nicht. Er ist noch zu klein.
Sie sind ganz warm. Und strampeln in der Luft wie blinde Chamäleons. Der Hund unter dem Baum hat wieder angefangen zu jaulen. Die weiße Sonne knallt auf das Wasser. Ich mach die Augen zu. Und in meiner Hand zappelt die Tüte. Sonst macht das immer meine Mama.
Halt die Klappe, Hund.
An manchen Tagen kann es passieren, dass die Mama nicht nach Hause kommt. Solche Tage sind anders als die anderen. Dann knistert es, als wäre sie unter Strom. Und dann brennt die Sicherung durch.
Au! Au! Bitte lieb sein, Herrchen. Lieb sein. Doch er haut mich. Au! 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 Er wickelt sich um den Stamm. Wozu kriegt man Junge, wenn sie sowieso sterben müssen? Was lässt sich die Töle auch bumsen? Sie will nur ihren eigenen Arsch retten. Die Jungen müssen weg.
Ein Tier macht alles, wenn du lieb zu ihm bist. Damit kriegst du sie alle. Außer die Fische. Einen Karpfen brauchst du nicht streicheln, der macht sie nichts draus.
Warum haust du den Hund?
Was?
Deinen Hund.
Wer bist du denn?
Warum haust du ihn?
Wo kommst du her?
Der Hund ist doch ganz zahm. Mit einem Stock? Schämst du dich nicht? Mit einem Stock, der ist doch ganz zahm. Du darfst ihn nicht hauen.
Sie geht weiter. Sie geht weg. Sie bleibt stehen.
Das ist ein Weibchen.
Ich weiß. Schlag sie nicht. Lass die Kleinen am Leben. Es ist doch dein Hund. Und sie sind noch so klein.
Sie geht weg. Verschwindet im Schilf. Sieht aus, als würde sie über den Ähren schweben. In meinem Kopf klopft es an eine Tür. Langsam und dumpf. Ich muss sofort zurück. Ich bin noch zu klein, um Hundebabys zu töten.
Ja, Hund. Wir gehen zurück.
Aber was soll ich Perpignan sagen?
Ja. Hätte Angst um seine Kleinen.
Dass der Teich ausgetrocknet ist. Der guckt bestimmt nach. Dass ich Gott getroffen hab.
Sind doch hier, alle drei. In der Tüte.
Was die Leute mal denken. Aber das Leben kommt immer wieder zurück. Man bindet es an einem Baum, aber es reibt sich an deinen Beinen. Und schwupp, ist die Brut gerettet. Es kommt zu dir, sagt zwei Worte und verschwindet wieder im Schilf. Das Leben. Und der Junge trägt es mit sich herum. Aber es ist schneller weg, als man denkt. Den Kinderschuhen noch nicht entwachsen und schon tot. Jede Mutter weiß das. Eine Nachlässigkeit, ein Ausrutscher und schon sind sie dahin. Vor dieser Stille haben alle Mütter Angst. Ja, was die Leute mal denken. Doch ehe man sich's versieht, ist das Lebenslicht erloschen.
Marseille hat's mir erklärt. Man steckt der Kröte einen Strohhalm in den Arsch und pustet. Und die Kröte bläst sich auf. Wenn man zu viel pustet, dann platzt sie. Mit einem Frosch geht das auch. Aber nur, wenn man es ihm in die Mumu steckt. In die Mumu, hat mein Bruder gesagt. Mumu. Wo ist denn die bei einem Frosch? Gestern habe ich eine Kröte durchbohrt. Oder einen Frosch. Ich habe kein Loch zum Reinstecken gefunden. Da wurde ich nervös und habe ihn einfach irgendwo reingedrückt. Ich habe nicht mal gepustet. Aber die Kröte war platt. Oder der Frosch. Wenn man ein Tier tötet, guckt es einen so an. In der Nacht habe ich die heilige Jungfrau um Vergebung angefleht.
Marseille, ich habe die Hände gefaltet und ganz fest die Augen zugedrückt, damit sie mich auch hört. Maria, Mutter Gottes, vergib mir wegen der Kröte. Vergib mir. Und wenn du mich lieb hast, dann mach, dass ich mich wieder beruhige.
Die Jungfrau hat mich nicht erhört, ich bin überhaupt nicht ruhig. Und deshalb reiße ich den Wäscheständer raus, weil den kann ich ja wieder reparieren. Und die durchbohrte Kröte schmeiß ich in den Graben.
Soll ich dir helfen?
Was?
Ob ich dir helfen soll?
Was?
Leg die Kröte hin.
Ist das eine Kröte?
Oder den Frosch. Ich helfe dir mit dem Wäscheständer.
Wer bist du?
Ein Bote mit schlimmer Nachricht.
So einen brauche ich nicht.
Diese Nacht ist deine Mutter auf den Leuchtturm am Kap der Frösche gestiegen. Und sie will nicht wieder runterkommen. Sie ist da oben und singt. Und unten stehen ganz viele Männer, die ihr zuhören.
Was?
Deine Mutter sitzt da oben auf dem Turm. Aber sie soll sich daran erinnern, dass sie zwei lebendige Kinder hat. Ihr müsst zu ihr gehen, du und dein Bruder. Das wollte ich dir nur sagen, dann gehe ich wieder. Deine Mutter sitzt auf dem Turm und leidet. Sie hat etwas im Meer verloren. Das ruft sie jetzt. Soll ich dir helfen?
Nein.
Du brauchst einen Hebel. Mit deinen kleinen Armen schaffst du das so nicht. Damit die Hosen in der Luft bleiben, muss das ganze Ding fest im Boden verankert sein.
Das schaffe ich auch alleine.
Wenn man beschlossen hat, etwas alleine zu tun, dann muss man sich auch daran halten. Nur nicht töten. Du darfst nicht töten.
Er ist gewaltig. Und wenn er spricht, bleibt nichts mehr zu sagen.
Du musst ruhig sein und gut aufpassen, wenn du nicht töten willst. Das Kap der Frösche. Vergisst du das auch nicht?
Er weiß alles. Er guckt auf die Kröte in meiner Hand. Ich werde rot wie eine Tomate. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich warte auf den Donnerschlag. Als ich wieder hochgucke, ist er verschwunden.
Auf dem Rückweg vom Teich sehe ich wieder unser Haus und seinen Krempel. Die Planken und Reifen, ein Haufen von alten Netzen mit kleinen Maschen, die da schon ewig liegen und vor sich hingammeln. Die alten Motoren, die er nicht repariert hat. Rote Schmiere in der Konservendose, grüne Schmiere im Marmeladenglas. Der Wäscheständer meiner Mutter, der Block und der Holzspalter. Aber kein Holz mehr zum Hacken. Die Waschmaschine, die sie ganz alleine rausgezahlt und nachts im Hof mit dem Holzspalter zertrümmert hat. Und dann die riesige Mülltonne mit den leeren Flaschen und drumherum noch mehr Flaschen, die seit Monaten darauf warten, weggebracht zu werden. Das alles steht vor unserem Haus. So ist das bei uns. Und die Straße weiter hinten, vor der Landzunge, führt zu einer Beule, die vorsteht, als hätte der Strand da einen Pickel. Und um die einzige krumme Stelle auf dem flachen Land hervorzuheben, hat man eine kleine Mole von 10 Metern angelegt und an ihr einen schwimmenden Leuchtturm angekettet. Ein Turm,
der auf einer riesigen schwarzen Boje hin und her rutscht und vor sich hin fault und an seiner quietschenden Kette zieht wie ein Hund an der Leine. Ganz oben eine kleine Plattform mit einer Lampe, die noch nie geblinkt hat. Das ist das Kap der Frösche. So nennt man das hier.
Der Leuchtturm ist da für den Fall, dass man ihn braucht. Also falls jemand mitten im Meer ein Licht braucht. Nicht um die Stelle zu markieren, die am weitesten von der Küste wegliegt, das nicht. Aber falls jemand ein Licht auf hoher See braucht.
Mann, was redest du denn da? Wozu denn?
Damit man weiß, wo es ist.
Eine Gefahr.
Damit man weiß, wo eine Gefahr ist.
Also ich habe aber noch nie gesehen, dass sich das Licht vom Ufer entfernt.
Ich meine ja auch nur für den Fall. Manche Dinge kommen einem nutzlos vor, aber später werden sie gebraucht.
Mhm. Zum Beispiel?
Nutzlose Dinge, die man später braucht. Ach, keine Ahnung.
Ein Schneepflug im Sommer?
Genau. Oder ein Schwimmbad im Winter. Ob du es glaubst oder nicht, es gibt viele Dinge, die nutzlos sind und später gebraucht werden. Hm. Knospen im Frühling, Lebensversicherungen, schwimmende Leuchttürme.
Ja, das hast du ja schon gesagt. Und was noch?
Nutzlose Dinge für später. Noch mehr? Ja, keine Ahnung.
Ein Ehemann.
Da steht mein Bruder vor mir. Er keucht wie ein Ochse. Genau der richtige Augenblick für meinen Auftritt.
Perpignan. Ich hab Gott im Teich gesehen.
Er trinkt sie nicht, Marcel. Er trinkt sie nicht.
Ich hielt die Tüte über das Wasser und da hörte ich seine gewaltige Stimme. Ich senkte die Augen. Und als ich wieder hochguckte, war er verschwunden. Weggegangen. Um jemand anders auszuschimpfen.
Weißt du was? Danach ist er sofort zu mir gekommen.
Was?
Ich war gerade dabei, den Wäscheständer zu reparieren. Da kam er zu mir und sagte, dass die Mama diese Nacht auf den Froschleuchtturm gestiegen ist. Dass sie dort singt und dass wir zu ihr gehen sollen.
Perpignan?
Ja, was ist denn?
Stimmt gar nicht. Ich habe den lieben Gott gar nicht im Teich gesehen. Und wenn du dir das auch nur ausgedacht hast, dann musst du das jetzt sagen. Denn Lügen über seine Mutter erzählen kann tödlich sein.
Tödlich?
Dafür fährst du direkt in die Hölle.
Aber ich hab den lieben Gott gesehen, wirklich. Ich hab ihn gesehen. Und er hat mir gesagt, dass die Mama auf dem Leuchtturm singt. Nur eins weiß ich nicht mehr so genau. Ob ich den Wäscheständer runtergerissen oder wieder aufgebaut hab. Aber den lieben Gott, den hab ich gesehen. Er war groß, aber er hatte keinen Bart. Er hatte eine gewaltige Stimme. So wie du gerade gemacht hast. Er wusste alles über mich. Alles, was ich angestellt habe.
Komm, wir gehen.
Wir drehen uns um und gehen zurück. Der Hund fängt wieder an zu jaulen, als er sieht, wie wir zum Teich zurücklaufen. Ich muss immer nur an den Frosch in meiner Tasche denken. Und ich weiß, dass das, was da unten am Strand passiert, alles nur meine Schuld ist. Du sollst nicht töten, das hat er gesagt. Und den Frosch, den hab ich ja getötet. Denn wenn unsere Mutter auf einem Turm singt, und zwar ausgerechnet auf dem Kap der Frösche, dann kann das kein Zufall sein. Denn der liebe Gott, der überlässt nichts dem Zufall, das weiß jeder. Das ist die Strafe für den Mord. Und der Mörder bin ich. Aber meine Mutter wird bestraft. Und das darf nicht sein. Marseille.
Was denn?
Nichts.
Perpignan. Stimmt das wirklich, was du gesagt hast?
Ich hab ihn gesehen. Ganz bestimmt. Ich will nicht durch den Wald gehen. Ich will nicht an dem großen Haus vorbei. Dem Park und dem Hund, da krieg ich Angst.
Da gibt Mama doch die Gesangsstunden.
Weiß ich. Da verdient sie Geld. Das brauchen wir. Wie wir das Geld brauchen. Ich hab die Frau, die Gesangsstunden nimmt, noch nie gesehen. Warum habe ich denn Angst?
Geh weiter.
Marseille.
Was denn?
Warum macht die Mama das? Warum ist sie nicht so wie die anderen?
Was die Leute immer denken. Wer kennt schon wirklich seine Mutter? Ich glaube, das ist das größte Geheimnis auf der ganzen Welt. Wer kann an der Mutter die Frau erkennen? Ja, welches Kind kann das behaupten? Die Blonde, die sieht keinen Mann als Mutter an. Wir warten alle nur auf eins, dass die Frau in ihr wacht und die Mama zum Teufel jagt und wieder zu Wilden wird. Die wilde Blonde, die sie mit 17 war. Enge Jeans, Lederjacke, Kaugummi im Mund. Hat immer durch ihren langen Pony geguckt und die Jungs abgecheckt. Auf ihren Kawasakis H1, H2, H3, Z und Ninja. Hat ihren Arm um deinen Bauch gelegt und ihre Brüste und alles an dich gepresst und dann nachts mit knatterndem Auspuff durch die Gemeinde. Angst hatte die nie. Aber war der Körperkontakt erstmal unterbrochen? Da lächelte sie hinter ihrem langen Pony, senkte die Augen und sagte, danke. Ja, das war's. Ist nachts immer alleine nach Hause gegangen. Bis sie diesen Typen aufgegabelt hat, der war nicht mal von hier. Genauso scheu wie sie und sagte nie ein Wort. Tja, kein Wort. Aber hatte 3 Blagen gemacht und sie sind aufs platte Land gezogen, in ein olles Haus. Aber glücklich waren sie. Ja, das wissen die alle noch hier. Das hat keiner vergessen. So eine Frau vergisst man nicht. Aber die Kinder, die wissen von nichts. Diese Frau kennen sie gar nicht. Können die Mutter deshalb nicht verstehen? Können die einfach nicht. Wenn sie Wein getrunken hat, dann stopfen sie sich die Bettdecke in die kleinen Öhrchen, um nicht zu hören, wie sie rumkrölt, alleine und besoffen in der Küche. Die verstehen das nicht. Können die gar nicht. Wenn sie abends weggeht und die Kleinen alleine lässt in dem Haus, wo der Wind durch alle Ritzen pfeift, ja, wer weiß schon, was sie wieder anstellt. Welches Kind wollte sie dann wieder haben und sagen, das ist meine Mutter, die da am Strand die Wellen anbrüllt, die da auf dem fremden Auto sitzt und raucht, die da erschöpft am Kriegerdenkmal hockt, ohne sich zu rühren, seit Sonnenaufgang mit Regen in den Haaren. Welches Kind würde sie da erkennen? Wenn man was Schlimmes erlebt hat, wird man gemein, scheu und unzugänglich. Ein leichtes Leben dagegen macht die Frau gefügig, so wie die meine. Die kommt jeden Abend heim, nachdem sie im großen Haus sauber gemacht hat und ist lieb und sanft wie ein Lämpchen. Ja, wo das Leben einen hinstellt, da muss man sich zurechtfinden. Und wenn es einen nirgendwo hinstellt, ja, da muss man sich selbst was suchen.
Marseille?
Ja?
Warum ist sie nicht so wie die anderen?
Weiß ich doch nicht. Weil sie keinen Bock hat auf die alle.
Weil sie keinen Bock auf mich hat.
Quatsch.
Marseille?
Was denn?
Marseille? Ich hab gestern einen Frosch gekillt. Ich hab die Mumu gesucht, um den Strohhalm reinzustecken. Und da hab ich ihn durchbohrt. Und der liebe Gott, der alles sieht, bestraft uns jetzt dafür. Alle 3. Und dann hab ich auch noch den Wäscheständer umgehauen, als er zu mir kam. Es ist alles meine Schuld, Marseille. Der liebe Gott bestraft die Mörder und ich bin schuld.
Ich verstehe kein Wort.
Sieh mal, wie der Hund mich anguckt. Er weiß auch, was ich gemacht habe. Bei dir ist der liebe Gott genau im richtigen Augenblick gekommen. Gerade als du was Schlimmes anstellen wolltest. Du hast keinen abgemurkst. Aber bei mir war er zu spät. Ich habe den Frosch doch schon gestern durchbohrt. Das war nämlich eine Kröte und die haben gar keine Mumu. Aber woher soll ich denn das wissen? Vielleicht ist es ja ein Frosch ohne Mumu. Marseille, meinst du, das gibt's? Ein Frosch ohne Mumu? Den hat mir der Teufel zugesteckt, um mich reinzulegen.
Ich raff gar nichts mehr. Schmeiß den Scheiß weg.
Du spinnst wohl. Willst du die Mama umbringen? Ich muss das Viech begraben. Ich muss ein Kreuz draufstellen und Blumen und Salz draufstreuen. Und dann muss ich herausfinden, wer der Heilige der Frösche ist und jeden Tag zu ihm beten. Damit er mir vergibt. Er muss mir vergeben.
Wir sind da. Hast du gehört? Wir sind aus dem Wald raus. Da ist der Leuchtturm.
Das ist Mama.
Sie singt wie ein Engel. Aber ich höre ihr nicht gern zu. Es klingt schön. Aber es geht nicht gut aus. Sie ist nicht alleine. Vor der Bühne stehen ihre Fans. Die Männer. Und denen ist die Show wichtiger als die Musik. Sie bilden eine Mauer zwischen ihr und uns. Eine schweigende Mauer. Und sie sehen mich an. Sie lauern alle auf das, was eine Frau den Männern gibt. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber es macht uns überflüssig. Wir bleiben allein zurück. Als Waisen. Zwei Waisen im Wind auf dem Hügel und die wartenden Gesichter. Ich schäme mich. Ich würde am liebsten wieder zurück in den Wald laufen. Ich schaffe es nicht bis da unten hin, ihr gemeinen Mutterdiebe.
Das ist Mama. Der liebe Gott hatte recht. Ist das noch weit? Ich sehe zwar den Turm am Ende der Mole, aber sie kann ich noch nicht richtig erkennen. Sie ist auf der anderen Seite der Lampe. Sie singt das Meer an, als ob sie es rufen wollte. Mann, ist das weit oben. Von hier aus sehe ich von ihr nur rosa Flecken, ganz rosa.
So viele waren wir gar nicht. Jungs von hier und ein, zwei unbekannte Gesichter. Männer auf der Durchreise, die am Kneipentisch davon erfahren haben. Sie hatte die Leiter hochgezogen, aber die Show, die war trotzdem super. Ein paar glaubten sogar, dass sie die Leiter wieder runterlassen würde, damit wir hochsteigen können.
Man hat dich gesehen, wie du dich an der Boje festgeklammert hast. Und du bist 4 oder 5 Meter hochgeklettert.
Ja, ich war nicht der Einzige. Das alte Eisen war vom Salz zerfressen. Ab einer gewissen Höhe neigt sich der Turm stark zur Seite. Die Kette spannt sich unter der Dünung und zieht ihn wieder zurück und der Turm knallt gegen die Mole. Ja, von unten sah das leicht aus, aber je höher man stieg, desto feuchter wurden einem die Hände.
Und die Frauen waren nicht dabei. Denen hat man nichts gesagt. Wir hatten wieder keine Ahnung.
Ach, es gibt immer welche, die den Mund nicht halten können, um sich wichtig zu tun, um sich einzuschmeicheln.
Ja, dann hätten die, die es wussten, hingehen sollen.
Ist euch ja nicht überall einmischen.
Und dafür sorgen, dass dieser Schwachsinn aufhört. Männer, die sich an einer Boje festklammern, wie die Affen, angelockt von einem Turm an einem gottverlassenen Ort. Und dieses dralle, besoffene Weib steht da oben auf der Spitze und torkelt hin und her. Eine Schande ist das.
Sie hat gesungen wie eine Negerin. Dann hörte sie plötzlich auf und sah uns an. Eine nach dem anderen. So, als wollte sie sich für einen entscheiden, als würde sie jemand suchen. Das war gar nicht so leicht, ja? Da zu stehen. Man hofft, alle hoffen das Gleiche, dass sie sich für dich entscheidet und dass die anderen gehen.
Du Idiot.
Da kommt einer auf uns zu, den ich kenne. Das ist doch der Mann von der Frau, die im großen Haus arbeitet. Der Mann, der den Bagger fährt. Den riesigen Bagger. Der Hund fletscht die Zähne und mein Bruder packt mich am Kragen.
Lauf!
Und wir laufen in den Wald. Und bis ans andere Ende.
Ich kann nicht mehr.
Und was machen wir jetzt?
Wir ruhen uns aus.
Wir begraben den Frosch.
Hä?
Solange wir den Frosch nicht begraben, ist der liebe Gott gegen uns. Und wir haben keine Chance.
Perpignan hat sich eine Geschichte ausgedacht. Mama ist eine Prinzessin, die in einem Burgverlies Zuflucht gefunden hat. Das Meer und die Möwen beschützen sie. Und draußen wird sie von Barbaren belagert. Aber er hat einen Plan. Wir umzingeln die Barbaren und metzeln sie nieder. Sie lässt die Leiter herunter und wir gehen alle nach Hause.
Was meinst du?
Wir ruhen uns aus und dann überlegen wir.
Du hast bloß Schiss.
Schrei nicht so, du erschreckst den Hund.
Komm, wir gehen. Marseille.
Erst überlegen wir.
Wer überlegt, hat Angst.
Und wenn sie die Leiter gar nicht runterkommen will? Wenn die Prinzessin gar nicht gerettet werden will?
Warum das denn?
Ich meine ja nur.
Auf dem Leuchtturm sah Mama ganz rosa aus.
Wieso rosa?
Das war zwar weit weg, aber ich habe ihre blonden Haare gesehen. Und dass sie ganz rosa war.
Du spinnst.
Wenn ich dir doch sage, sie war ganz rosa.
Wir waren viel zu weit weg. Und sie war zum Meer gedreht. Ich konnte sie auch nicht genau erkennen.
Sie war aber ganz rosa.
Ja, weil sie nichts anhat.
Der springt mir gleich ins Gesicht. Ich habe ihm gezeigt, dass er klein und allein ist. Und keine Ahnung hat. Und weil er das verstanden hat, ist seine Kindheit jetzt vorbei. Auf einen Schlag. So jung wie ich in seinem Alter. Eines Tages wird ihm klar, dass sich die Welt auch ohne uns dreht. Dass uns die Welt nicht will. Dass wir sie für uns gewinnen müssen. Ganz bescheiden und höflich. Dass wir uns mit Resten zufrieden geben müssen. Eines Tages habe ich begriffen, dass meine Mutter mir durch die Finger flutscht, wie eine Forelle.
und abhaut in eine Welt, die ich nicht kenne. Eines Tages habe ich gelernt, ihren Namen so selten wie möglich auszusprechen und die Augen zu senken, wenn ich über sie rede. Jetzt bist du auch soweit, Perpignan. Mein Bruder, aber nicht mehr der Kleine. Jetzt siehst du auch den ganzen Dreck um uns herum.
Er fängt an, sein Grab zu graben, zwischen zwei Wurzeln.
Sie ist unsere Mutter, und wir werden sie retten.
Er sieht mich nicht an, legt den Frosch ins Loch, deckt das Loch zu und steckt einen Tannenzapfen auf das Grab. Dann steht er auf und kreuzt die Hände über dem Bauch. Ich mache es wie er. Und so bleiben wir einen Augenblick, während der Wind in den Wipfeln rauscht und der Hund neben uns sitzt und die Jungen in der Tüte zappeln.
Zu zweit schaffen wir das aber nicht.
Perpignan hat die Burg und die Prinzessin in Not schon wieder vergessen. Er sieht nur noch seine nackte Mutter auf einem Turm und die Männer, die um sie herumschleichen.
Es bringt gar nichts, den Frosch zu begraben. Der liebe Gott sieht uns sowieso nicht. Den gibt es nämlich gar nicht.
Da wird er ganz rot. Sein Gesicht verzieht sich wie ein matschiger Apfel. Er tritt fester auf das Grab. Der Tannenzapfen springt auf die eine Seite und der Frosch auf die andere. Und ohne den Boden zu berühren, landet er im Maul des Hundes.
Beifußhund, komm her. Aber plötzlich, hierher, Beifuß.
Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe schon wieder was angestellt.
Beifußhund.
Das Luder dreht sich um, aber er hat nichts mehr im Maul. Er hat den Schwanz zwischen den Beinen und die Ohren angelegt und guckt mich zerknirscht an, damit ich Mitleid habe. Aber ich schnapp mir einen Stock, denn er hat den Frosch von meinem Bruder aufgefressen.
Warum haust du den Hund denn schon wieder?
Was?
Warum du den Hund schon wieder haust?
Wer bist du?
Ein Mädchen.
Das sehe ich auch.
Ich hab dir doch gesagt, das ist unser Hund und ich will nicht, dass du ihn haust.
Das ist mein Hund und er hört auf mich.
Der Frosch war schon tot, bevor der Hund ihn gefressen hat. Dem macht es nichts, ob er begraben ist oder nicht.
Woher willst du das wissen?
Wenn ihnen das wichtig wäre, würden sich die Tiere gegenseitig begraben. Tun sie aber nicht. Sie kümmern sich um die, die übrig bleiben. Mach es so wie ich. Kümmere dich um die, die übrig bleiben.
Es klopft in meinem Kopf. Wie Wasser gegen eine Tür.
Und jetzt hüpft ihr der Hund auch noch um die Beine.
Ich will nicht, dass du den Hund haust.
Er ist schnell wie der Blitz, als er losläuft. Und ich bleib allein zurück. Mit meinem Kopf. Den Jungen in der Tüte. Und mein Bruder, der angerannt kommt.
Und?
Was und?
Der Frosch.
Aufgefressen.
Er hat den Frosch aufgefressen?
Jetzt geh mir nicht auf den Sack mit deinem Frosch. Er war doch tot. Warum hast du ihn nicht in Ruhe gelassen? Du Totenausgräber. Was kann denn der Hund dafür? Schließlich hat er gerade erst geworfen. Er hat Hunger. Er muss doch seine Kinder ernähren.
Aber heute Morgen wolltest du die Kleinen noch ertränken.
Man hat mir gesagt, das soll ich nicht.
Wer?
Der liebe Gott.
Aber heute Morgen hast du doch gesagt, dass du ihn gar nicht gesehen hast, Marseille.
Ich habe ihn nicht nur einmal gesehen, sondern zweimal. Und zwar gerade eben noch.
Er hat nicht auf mich gewartet? Warum ist er denn wieder gegangen?
Weil er Angst vor dir hat.
Angst? Vor mir? Ein Quatsch. Warum sollte der liebe Gott Angst vor mir haben?
Weil du die Toten ausgräbst.
Ich. Was hat er das gesagt? Ich bin geliefert. Mein Gott, ich habe doch schon so viel angestellt. Und jetzt denkt er auch noch, ich wäre ein Totenausgräber? Das stimmt nicht, oder? Das hat er nicht wirklich gesagt. Du willst mich veräppeln, oder? Marseille, wenn du ihn wirklich gesehen hast, sag mir ehrlich, was er gesagt hat.
Er hat gesagt, da lang und immer geradeaus.
Er ist vom Himmel herabgestiegen und hat gesagt, da lang und immer geradeaus? Und dann ist er wieder in den Himmel zurück?
Genau.
Und was noch?
Sonst nicht.
Da müssen wir da lang. Ich sag doch schon von Anfang an, dem lieben Gott muss man gehorchen.
Na komm, Hund.
Du, Marseille.
Ja?
Das mit dem Totenausgräber. Das macht mich echt fertig. Dass der liebe Gott sowas von mir denkt, das ist nicht gut für mich. Du hast doch selbst gesehen, dass ich auf den Tannenzapfen gezielt habe. Aber dann habe ich den Frosch erwischt.
Du hast halt einen krummen Fuß.
Meine Schuhe sind krumm. Warum sagst du Mama nicht, dass ich neue Schuhe brauche?
Wer brav ist, braucht keine neuen Schuhe.
Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Das hast du noch gar nicht gesagt. Gehen wir zum Steinbruch?
Genau.
Ach so.
Was die Leute mal denken. Aber man kann dem Kummer entgehen. Wenn man klein ist, kann man ihn überlisten. Die beiden, habe ihn komplett vergessen. Ja, zwar nur für 5 Minuten, aber immerhin.
Ich habe mir verschiedene Methoden überlegt, wie wir unsere Mutter befreien können. Aber jedes Mal stoße ich auf dieselben Schwierigkeiten. Erstens, wie können wir den Blick der Männer aushalten, ohne rot zu werden? Und zweitens, was machen wir, wenn wir am Turm ankommen und die Leiter wird nicht runtergelassen? Wenn wir da unten stehen und die Mama will gar nicht gerettet werden und zu uns zurückkommen? Perpignan hat seine Geschichte mit der Burg und der Prinzessin schon wieder vergessen. Aber bei mir hat sie sich im Kopf festgesetzt. Mit dem Wassergraben, der Zugbrücke, der Belagerung und dem ganzen Kram. Ich habe mir auch schon vorgestellt, dass meine Mutter eine Prinzessin im Verlies ist. Und dann fiel mir auf einmal ein,
um eine Burg einzunehmen, braucht man einen Mauerbrecher und eine Leiter. Und ich weiß auch, wo wir die beiden Sachen herbekommen.
Du willst den Bagger klauen?
Ich bring ihn ja danach wieder zurück.
Wie willst du den denn starten?
Ich habe gesehen, wie das geht. Da braucht man nicht mal einen Zündschlüssel. Man hält nur die beiden Drähte aneinander.
Die beiden Drähte?
Du steigst in die Schaufel. Wir fahren zum Strand. Ich bleib mit dem Bagger vor dem Leuchtturm stehen, heb die Schaufel bis zur Lampe. Du ziehst der Mama was an, ich hol euch von da oben weg und bring euch nach Hause.
Du spinnst.
Das klappt.
Ich steig da nicht rein.
Ich kenn die Hebel alle. Ich hab da stundenlang zugeguckt. Einfach wie Fahrradfahren.
Aber wir haben doch gar kein Fahrrad, Marseille.
Los, geh.
Meine liebe Frau hat mir Überzüge für die Steuerknüppel gestrickt. Für jeden Hebel einen Bommel. Jeder in einer anderen Farbe. Die lassen sich über die Knüppel ziehen wie Kapuzen. Und zubinden tue ich sie mit einem kleinen Wollfaden in einer anderen Farbe. Die sind schön weich. Aus Mohair hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Was die Leute mal denken, dass ich ein grober Kerl bin. Ja, bloß weil ich eine grobe Arbeit mache. Was wissen die schon, die Leute? Was die mal reden? Nur Quatsch. Ich gehe behutsam mit meiner Maschine um. Ich spreche mit meinen Hebelchen. Hab sie gezähmt, mit Zärtlichkeit und Strenge. Jedes hat eine eigene Persönlichkeit. Das Rote, das meckert immer erst, ein kleiner Trotzkopf, aber tüchtig, ist erst ein bisschen widerspenstig, bevor es einrastet, aber dann den ganzen Tag kein Mucks mehr. Das rosa Hebelchen, das ist eine ganz wilde. Wenn ich die nicht bis zum Anschlag durchdrücke, ihr zeige, wer hier der Boss ist, wenn ich die nicht jedes Mal in die Knie zwinge, so, bis sie um Gnade winselt, dann springt sie immer wieder hoch und fliegt mir direkt ins Gesicht. Ach, und dann die blassgrüne. Mit der habe ich meine helle Freude, die blassgrüne. Die ist immer bereit, fügsam, fast unschuldig, die blassgrüne. Eigentlich sollte ich ja keine bevorzugen, aber die blassgrüne. Ein kleiner Druck und schon fahren wir los, wir beide zusammen, bis in den Sonnenuntergang. Ach, was die Leute mal reden. Worüber reden sie denn? Was sie sich immer denken. Ich bin kein Baggerfahrer, ich bin ein Bärchenzähmer.
Bärchen? Das steht auf dem Nummernschild hinter der Windschutzscheibe. Daneben steht die Mama vom kleinen Jesus aus Plastik. Mit einer Krone auf dem Kopf, die ganz von alleine blinkt. Riecht nach Tabak. Unter dem Sitz hängt ein Kalender mit anderen Mamas, die alle nichts anhaben. So wie meine, die alle auf einem Tierfell liegen. Und ich blätter nicht weiter, weil ich Angst habe, dass ich Mama da finde. Mit dem Hintern in der Luft und offenem Mund auf einem Pantherfell. Also bleibe ich sitzen. Hätte nicht gedacht, dass das so hoch ist. Wenn ich das Lenkrad in die Hand nehme, finde ich's doch ganz toll. Ich bin gespannt, was jetzt passiert.
Komm runter, du bist im Weg.
Mein Bruder klettert hinter das Lenkrad und bumm, der Motor rattert. Der Hund macht sich aus dem Staub. Rauch kommt heraus. Die Führerkabine wackelt wie eine Waschmaschine. Und mein Bruder dreht sich um und ist stolz wie Oscar.
Da staunst du, was?
Ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein.
Na? Wo soll ich die heilige Jungfrau hinstellen?
Was weiß ich? Warum schreist du mich so an?
Ich stell sie dir auf den Kopf.
Da laufe ich bis zum Waldrand und leg mich hinter einem Baum, flach auf den Bauch. Der Hund kommt zu mir gelaufen.
Idiot. Ich stell sie auf den Container. Hast du gehört?
Hinter dem Bagger steht sowas wie ein Wohnwagen, ohne Räder. Er ist ganz grau und hat ein flaches Dach. Und bloß eine Dachluke, um Licht reinzulassen. Das Bärchen macht einen Satz zurück. Dann bleibt es stehen. Nichts passiert. Dann hebt sich sein großer Arm
und die heilige Jungfrau steigt mit ihm auf. Nichts passiert. Mein Bruder beugt sich über die Bommel. Ich liege hinter dem Baum und die Jungfrau hängt in der Luft und blinkt. Dann macht das Bärchen noch einen großen Satz zurück. Nichts passiert. Und auf einmal dreht sich die Kabine um sich selbst. Mit seinem ausgestreckten, großen Arm dreht das Bärchen einen großen Kreis über den Steinbruch und reißt den Container auf, ohne langsamer zu werden, kommt ruckartig vor mir zum Stehen. Die heilige Jungfrau sieht mich an. Sie blinkt nicht mehr. Der Hund fletscht die Zähne. Bärchen hat aufgehört zu rattern. Der Container raucht ein bisschen. Mit offenem Bauch. Die Stiefel baumeln im Wind. Die Töpfe, Hacken und Kalender mit nackten Frauen fliegen davon. Und dann noch auf einem Feldbett mitten im Chaos der Weinhändler, voller Gips, vom Unterhemd bis zu den Socken. Und unter dem Weinhändler etwas, das schluchzt. Ganz nackt, aber ohne Pantherfell. Die Marie, die in meinem großen Haus putzt. Die Frau vom Bärchenbändiger.
Es tut mir leid. Das tut mir so leid.
Ach, da streichelt man sein Leben lang die wollenen Bommel und kriegt doch Hörner aufgesetzt.
Nimm die Jung!
Ich nehme die Babys und die Jungfrau und laufe in den Wald. Mein Bruder hinterher. Und als wir nicht mehr können, bleiben wir stehen und lassen uns auf den Boden fallen. Mein Bruder guckt seine Schuhe an. Er sieht aus, als hätte er ein Gespenst gesehen.
Marseille, der Container war doch schon alt. Du hast ihn nicht kaputt gemacht. Du hast ihn bloß entsorgt.
Die haben uns gesehen und gehört.
Die sagen nichts. Wenn sie was sagen, müssen sie ja zugeben, dass sie in der Hütte waren.
Im Container.
Von mir aus. Und was hat der Weinhändler auf der Marie gemacht?
Unsinn.
Ja, das darf der aber nicht. Und sie auch nicht. Sie darf nicht nackt unter dem Weinhändler liegen. Die sagen nichts.
Mach die Tüte auf, sonst gehen die Hundebabys ein.
Alles wird gut, ganz bestimmt.
Der hat bestimmt die Bommel vertauscht. Er hat sie woanders draufgesteckt. Den roten, wo der grüne war, und den grünen, wo der rosafarbene war. Da bin ich ganz durcheinander gekommen.
Meinst du echt?
Ich kenne die Hebel auswendig. Ich habe mich bestimmt nicht vertan.
Also wenn das so ist, wenn er die Bommel vertauscht hat und sie nicht mehr die Farben haben, die du auswendig gelernt hast, ist es natürlich was anderes. Dann ist es seine Schuld, weil er die Bommel vertauscht hat. Ganz einfach.
Marseille, der Große in der Tüte bewegt sich fast gar nicht mehr.
Weil du ihn so stark geschüttelt hast. Kann sein, dass es seine Schuld ist, aber er hat mir das Bärchen ja nicht geliehen.
Es ist trotzdem seine Schuld. Man muss Bescheid sagen, wenn man die Bommel vertauscht.
Was willst du mit der Jungfrau?
Ja, ich konnte sie doch schlecht in der Schaufel liegen lassen. Wir müssen den lieben Gott wieder auf unsere Seite bringen. Sie blinkt ja schon nicht mal mehr. Sag mal, wer könnte uns denn noch helfen, außer dem lieben Gott?
Wir brauchen niemanden.
Das sagst du nur, weil uns sowieso keiner helfen will.
Woher weißt du das? Wir haben ja noch nicht mal gefragt.
Ja, und weil wir nicht fragen, hilft uns auch keiner.
Uns wird schon was einfallen.
Wir haben doch noch einen Vater.
Haben wir nicht!
Was kann ich denn dafür, dass er die Bommel vertauscht hat? Und dass wir mit niemandem sprechen? Und dass die Mama plemplem ist?
Sag das nie wieder!
Ja, das ist sie nämlich. Wenn ihr nicht so was Schlimmes passiert wäre, wäre sie längst bei den Bekloppten. Das habe ich gehört. Das sagen sie, wenn sie glauben, ich höre nicht zu. Aber ich höre alles. Ich will alles wissen, denn ich will mal Minister werden. Aber wenn Sie sagen, dass die Mama bekloppt ist, stimmt das denn auch? Woher soll ich wissen, ob das stimmt?
Du machst den Hund ja ganz verrückt.
Was ist dir denn Schlimmes passiert?
Wir sind schlimm. Wir machen immer so viel Unfug, dass sie bekloppt wird.
Meinst du wegen dem Frosch?
Das war doch nur ein Scherz.
Was war's dann?
Ich hab keine Ahnung. Da war ich noch zu klein. Darüber dürfen wir nicht sprechen.
Wieso? Wer sagt das?
Der liebe Gott. So.
Da sage ich gar nichts mehr. Ich nehme die heilige Jungfrau und lege sie zu den Hündchen in die Plastiktüte. Wir laufen auf geradem Wege durch den Wald. Wir laufen und laufen und sagen kein Wort. Wie die Sträflinge. Und am anderen Ende des Waldes kommen wir wieder raus. Unten vor uns liegt ein großer Strand, den ich nicht kenne. Da ist viel Platz. Überall Dünen, Wind und Meer. Sonst nichts. Bloß eine kleine Hütte mit einem Boot davor. Gerümpel drumherum. Und ein Mann, den man aber kaum erkennen kann, weil er so weit weg ist. Wir bleiben einen Augenblick stehen. Ich weiß gar nicht, worauf wir warten.
Der hat die Zähne nicht auseinandergekriegt. Kein Wort. Er ist aufgestanden, hat sich gekämmt. Wie immer. Er hat zwar nicht die Tür geknallt, denn es war ja keine mehr da, aber er ist gegangen. Ich sagte zu ihm, warte doch, der Container ist doch schon kaputt. Schlimmer kann es doch gar nicht mehr werden. Nichts. Kein Wort. Er hat bestimmt einen Schock. Vielleicht ist ihm ja auch ein Schrank auf den Kopf gefallen. Da war ja so viel Staub. Ich habe ja gar nichts mehr gesehen. Wenn einem ein Schrank auf den Kopf fällt, so BAM, das wirbelt ganz schön Staub auf. Vor allem, wenn noch ein Sack Zement draufsteht. BUM! Auf den Kopf! Ein Schrank mit Zement! Und der Bagger, der über das Dach fährt. BUM! Und er auf mir drauf. Und ich ganz klein in seinen dicken Armen, wie ich mich der Liebe hingebe, mit geschlossenen Augen. Und als ich sie wieder aufmache, hinter seinem Rücken, also hinter dem Staub in seinem Rücken, BUM! Keine Decke mehr! Der Himmel! Also Sie müssen zugeben, das passiert nicht alle Tage. Aber ich habe sofort gesehen, dass das kein Wunder war, sondern eine Katastrophe. Dass man dieser Frau nicht über den Weg trauen kann, das wusste ich ja. Aber die Kinder, die sind doch bloß drei Käsehoch und reißen mit dem Bulldozer ein Haus ein. Und das Jäckchen, das konnte ich auch nicht mehr finden. Aber dann habe ich mich wieder beruhigt. Ich habe mich aufs Feldbett gesetzt und nachgedacht. Die beiden kleinen Monster werden bestimmt nicht damit angeben. Und ich sag auch nichts. Ich gehe einfach in das große Haus und fange mit meiner Arbeit an. Und wenn mich jemand fragt, dann war ich einkaufen. Genau. Ich war einkaufen. Beim Weinhändler.
Schüttel dir den Sand ab. Wir gehen wieder.
Wieso denn?
Ich hab mich vertan. Wir sind am falschen Platz. Jetzt weiß ich, wo wir hin müssen.
Dabei ist gar nichts passiert. Wir haben die ganze Zeit nur dumm rumgesessen. Und jetzt gehen wir wieder in den Wald zurück. Ich frag nicht mehr. Irgendwo werden wir schon hingehen. Irgendwen werden wir schon finden. Eine gute Seele, die Mama da runterholt. Denn die Männer schleichen um sie herum wie Hunde um Pisse. Und wir sind zu klein, um sie wegzujagen. Wir schämen uns zu sehr, denn das ist unsere Mutter. Und wir wollen, dass sie wieder nach Hause kommt. Wir wollen, dass sie am Küchentisch sitzt, auf dem die ganzen Bierflaschen stehen, auch wenn es so viele sind. Und dass sie wieder Musik macht, mit dem kleinen Löffel, denn es klingt wie ihr Lachen. Und wenn alles leer ist, wenn sie sagt, das war's, dann soll sie die Decke aufschlagen. Ich drücke meinen Rücken gegen ihre Titten und meinen Po gegen ihren Bauch. Und dann schlafe ich in ihren Armen ein, wo es so schön riecht. Fange an zu träumen. Das will ich. Wem soll ich das sagen? Dem, den wir treffen, wenn wir aus dem Wald herauskommen? Wenn man eine Ohrfeige nach der anderen kassiert, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es noch was anderes gibt.
Wir gehen zum großen Haus.
Da habe ich Angst. Glaubst du wirklich, wir sollten jetzt zur Marie gehen? Nach dem Ding mit dem Bagger? Die hilft uns doch nie.
Ich will zur Dame mit den Gesangsstunden.
Die haben wir doch noch nie gesehen.
Mama bringt dir das Singen bei. Sie gibt dir viel Geld dafür. Sie ist nett. Und sie wird uns helfen.
Und wie?
Das weiß ich, irgendwie. Du sagst nichts, überlass das Reden mir. Der wird schon den Mund halten. Er hat ja nur noch mich. Und daran hält er sich fest. Und das gibt mir Mut, nicht stehen zu bleiben. Durch den Wald zu laufen. Und um die Mauer herumzugehen, bis zum Tor. Stolz, als wäre ich sein Vater. Ich ziehe an der Glocke. Die deutsche Dogge ist im Park und bellt. Der Hund sieht mich an. Er wartet.
Ich auch. Im Haus. Im oberen Stock. Hinter dem Vorhang. Da steht ein Mann.
Ich zieh nochmal an der Glocke. Hinter dem Tor kläfft die Docke. Der Hund sieht mich an. Wir warten.
Der Mann hinter dem Vorhang ist verschwunden.
Ich zieh nochmal an der Glocke. Es ist bestimmt jemand zu Hause.
Es rührt sich nichts. Nur in der Plastiktüte. Jetzt ist das Schloss noch dunkler.
Das Dienstmädchen kommt.
Die Marie.
Ich sehe zwei Kinder vor dem Tor mit einem Hund. Das sind sie. Da geht mein Alibi dahin. Was mache ich denn jetzt? Ich war einkaufen.
Warum sagt sie das? Sie war doch im Container.
Warum sage ich das? Die wissen doch, dass ich in dem Container war. Oh, ich weiß nicht, soll ich weitergehen oder umdrehen? Einkaufen, so ein Quatsch. Ich muss hier weg. Ich gehe weiter. Meine Beine wollen nicht stehen bleiben. Die Mauer zieht an mir vorbei, mir ist heiß, aber ich gehe weiter.
Sie kommt. Sie wirkt so sicher. Wir müssen mit ihr sprechen.
Sie zögert. Sie bleibt stehen.
Jetzt sagt sie mir, dass sie uns erkannt hat.
Peng, ab in den Knast.
Ich gucke auf meine Stiefel.
Ihre Stiefel sind ganz staubig.
Ich weiß, was jetzt kommt. Die sagen mir, dass sie mich erkannt haben.
Und sie hat eine kleine, bunte, selbstgestrickte Jacke an. Genau wie die Bommel im Bärchen.
Der eine ist ganz schön groß, wie der gewachsen ist.
Sie sieht nervös aus.
Ich spüre, wie er mich mustert. Er ist schon ganz schön kräftig.
Wir möchten zu der Dame, die Gesangsunterricht nimmt. Die Frau von dem Herrn, der hier wohnt. Sie nimmt bei meiner Mutter Gesangsunterricht. Zu der möchten wir.
Aber mein armer Kleiner, die Dame ist längst tot. Schon seit über 10 Jahren.
Was hat sie gesagt?
Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das bloß gesagt? Ich muss unbedingt hier weg. Ich will ins Haus, das Tor aufmachen. Ich will im Erdboden versinken. Ich schließe auf, ich drücke das Tor auf. Es bewegt sich nicht. Man muss das Tor ja auch ziehen, als ob ich das nicht wüsste. Ich bin erschöpft. Ich krieg das Tor kaum auf. Der Hund hat sich reingeschlichen. Er stürzt sich auf Brutus.
Das Monster brüllt den ganzen Park zusammen. Der Hund hängt an seinem Hals.
Fang den Hund wieder ein, Papillon, schnell!
Bei Fuß, Hund!
Ich laufe. Über die Blumen und um die Bäume herum. Boing! Die Statue. Bei Fuß, Hund! Er lässt ihn nicht los. Er hängt an der Schlagader wie ein Halsband.
Sie sind hinter dem Haus. Ich bleib mit dem Großen allein. Der sieht mich nicht an. Ich bin gar nicht da.
Sie wühlt in ihrer Tasche.
Warum habe ich ihm das bloß gesagt? Er hat es bestimmt verstanden. Was hätte ich ihm auch sagen sollen?
Man hört den Hund nicht mehr. Man sieht den Mann nicht mehr hinter dem Vorhang. Die Alte hat die Nase in ihre Tasche gesteckt. Der Park ist still. Die Natur verschnauft. Der Hund kommt allein zurück. Sieht aus, als würde er grinsen mit seinem fächerförmigen Schwanz. Aber er macht einen großen Bogen um mich und hat die Ohren angelegt. Und dann läuft er durchs Tor.
Hier, nimm, Kleiner. Kauf dir was Schönes.
Sie hält einen großen Schein zwischen den Fingern.
Er rührt sich nicht. Er wirkt so groß für sein Alter, richtig erwachsen.
Ich springe ihr an die Gurgel, wie ein Hund.
Er nimmt es nicht. Was mache ich jetzt mit dem Schein? Stecke ich ihn wieder ein? Ach, könnte ich mir bloß den Arm abhacken. Nimm, kauf dir was Schönes.
Ich stell sie mir vor, mit aufgerissener Kehle und wie ich ihr den Schein reinstopfe.
Er bringt mich um. Er schneidet mir die Kehle durch und dann bin ich hin. Die Blätter rufen mich. Ich bin ein Gewächs im Park. Mein Leben war stumpfsinnig. Ich habe keine Angst. Ich möchte nicht leiden. Und ich kann seinen Blick nicht mehr ertragen. Alles ist so ruhig, wie die Dinge kommen, wie sie sich aneinander reihen. So einfach. Alles wird ewig so weitergehen danach.
Lass uns gehen, Marseille. Mama wartet auf uns. Komm, wir gehen.
Er schubst seinen Bruder durchs Tor. Der Große sieht mich immer noch an. An meinen Beinen entlang. Ich glaube, ich habe mir in die Hose gemacht.
Nicht nur die kleinen Kinder sind traurig. Nicht nur die kleinen Blagen werden vom Unglück heimgesucht. Es gibt immer einen, der das Unglück anschleppt. Du weißt nicht, woher er es hat, aber er bringt es dir, wie ein braver Briefträger. Einer, der nicht richtig spricht, der nur etwas lauter flüstert, damit du zuhörst. Einer, der dich er nennt. Er kennt dich seit der Grundschule, aber er sagt er zu dir. Während er unten am Leuchtturm Pinguin spielt, amüsiert sich seine Frau, dass sich die Balken biegen. Ja, am Anfang verstehst du kein Wort. Du weißt nicht mal, dass sie von dir reden. Wahrscheinlich willst du sogar mitlachen, wenn du sie murmeln hörst und nicht verstehst, worum es geht. Dann gehst du näher ran, um auch zu hören, was so lustig ist, aber kaum bist du da, verstummen sie. Auf einmal sprechen sie von ganz was anderem und schneiden hinter deinem Rücken Grimassen. Einen konnte ich aber erwischen. Und als ich ihn am Kragen packte, zappelten seine Füße in der Luft. Er hatte Schaum vom Mund. Angst macht hässlich und der Tod gibt dir ein neues Gesicht. Mit den Blasen sah er aus wie ein Fisch. Ich hab gehört, ja, so fing er an, ich hab gehört, dass deine Frau gesehen wurde. Ich musste gar nicht mehr danach fragen. Als er wieder atmen konnte, plätscherte es aus ihm heraus. Der Container, der Bagger und der Weinhändler, die ganze Scheiße. Und dann habe ich ihn losgelassen und er ist auf die Knie in den Sand gefallen. Danach ging alles ganz schnell. Ich habe das Fest gestört. Danach wandten sie sich von mir ab, einer nach dem anderen, schweigend. Ich hatte Hörner auf und wurde gemieden wie die Pest. Naja, warum sollten sie sich auch noch was einfangen? Nicht nur die Kleinen leiden. Nicht nur die Kleinen. Sie sind alle weg.
Marseille haut ab. Er wartet nicht auf mich. Geradewegs in den Wald hinein. Ich würde ihn gern trösten und ihm erzählen, wie der Hund das Monster auf der Vordertreppe blutig gebissen hat. Er soll wissen, dass die Dogge am Schluss gejault hat, wie ein Kätzchen, als ihr große rote Blasen aus der Kehle kamen. Er soll wissen, dass er sie nicht losgelassen hat. Auch nicht, als das Riesenvieh um Gnade gefleht hat. Er hat sich zufrieden in ihrem Blut gesuhlt. Und als die Dogge steif dalag und alle Viere von sich streckte, ist er ganz cool zum Mercedes stolziert und hat ihn angepisst. So, als hätte er gerade bloß eine Fliege verschluckt. Er soll wissen, dass ich dem mausetoten Tier einen kräftigen Tritt verpasst habe. Und dass ich diesmal ganz gerade getreten habe und den Kopf genau getroffen habe. Und als ich sah, wie das Auge auf dem Zement rollte, habe ich es zertreten und dabei zu dem Schatten hochgesehen, der hinter dem Fenster stand. Das soll er alles wissen, mein Bruder Marseille.
Marseille! Marseille!
Aber er ist schon zu weit weg. Er kann mich nicht hören. Er schämt sich und er ist stinksauer. Ich hab meinen Bruder lieb.
Was machst du mit meinem Hund?
Ich streichle ihn.
Kennt er dich denn?
Er blutet ja. Hast du ihn schon wieder gehauen?
Nein, habe ich nicht. Er hat gerade eine deutsche Dogge fertig gemacht. Sie lacht. In meinem Kopf klopft das Wasser wieder. Sie ist schön. Und ich stehe vor ihr wie ein Trottel und starre ihr in die Augen, die so hell sind, wie die von meiner Mutter.
Wo ist er?
Perpignan? Der kommt gleich.
Was wirst du jetzt machen?
Mir fällt schon was ein.
Hat er Flöhe?
Nein, ich glaube nicht.
Bürstest du ihn denn nicht? Siehst du nie nach?
Ich kann ja nicht an alles denken. Ich habe andere Sachen im Kopf als die Flöhe von meinem Hund.
Sicher.
Es ist schwierig bei uns, wegen meiner Mutter. Mein Bruder ist noch zu klein und er ist auch nicht so schlau. Deshalb muss ich für ihn mitdenken. Weißt du, sowas sagt man eigentlich nicht, aber Perpignan ist fast ein bisschen zurückgeblieben.
Ach ja?
Ja, das merkt man nicht, weil ich immer auf ihn aufpasse. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Ich trage viel Verantwortung. Ich bin viel zu groß für mein Alter und bei allem, worum ich mich kümmern muss, kommt schon mal vor, dass ich nicht an die Flöhe von meinem Hund denke.
Schon klar.
Ich muss stark sein, wie ein Mann. Wenn mir aber jemand helfen könnte, helfen, bei mir sein, ein Mädchen?
Sie wird rot. Ihre Augen werden feucht. Sie tritt von einem Fuß auf den anderen und dreht mir den Rücken zu, um nicht zu weinen.
Ich muss jetzt gehen.
Wo wohnst du?
Du musst wieder dahin zurückgehen, wo du herkamst.
Zum Schloss, wohnst du da?
Bevor ihr am Schloss wart. Du musst zum Strand zurückgehen. Warum bist du nicht zu ihm gegangen und hast mit ihm gesprochen?
Ich kenne ihn nicht.
Du kennst ihn wohl. Du beobachtest ihn heimlich.
Spionierst du mir nach?
Manchmal versteckst du dich den ganzen Tag in den Dünen und tust nichts, als ihn beobachten.
Du glaubst doch nicht, dass ich den um etwas bitte. Einen, der sich nie um uns gekümmert hat.
Er hat sich wohl um euch gekümmert.
Das wüsste ich aber.
Da warst du noch zu klein.
Dann gilt das nicht. Es gilt nur, wenn ich mich daran erinnern kann.
Dann erinnere ich mich für dich. Du warst genauso dickköpfig wie er und bist auf allen Vieren gekrabbelt. Und fast wärst du bis zum Meer gekrochen. Da hat dein Vater dich streng angesehen und gesagt,
Bald kommt deine Schwester in die Schule. Dann kann sie nicht mehr auf dich aufpassen. Und deine Mama bekommt ein Baby.
Da kommt mein Bruder. Lass meinen Hund los. Ich habe Kopfschmerzen. Ich gehe jetzt.
Was hörst du denn in deinem Kopf?
Das geht dich nichts an. Lass meinen Hund los.
Ich halte ihn doch gar nicht fest.
Er bleibt einfach zwischen ihren Beinen sitzen, das olle Vieh.
Was hörst du?
Wellen, die gegen eine Tür schlagen.
Das ist keine Tür. Es ist ein Boot. Wellen, die gegen ein Boot schlagen. Es ist leer. Es ist seins. Ich war darin.
Wie geht das denn, wenn es leer war?
Du bist jetzt der Älteste. Das musst du selbst herausfinden. Da kommt Perpignan. Ich gehe jetzt. Du wirst mich nicht wiedersehen. Aber du weißt jetzt, was du zu tun hast. Ich werde dich beobachten, mein kleiner Bruder. Ich gehe jetzt zurück ins Meer.
Marseille, weißt du, was passiert ist? Ich habe keine Lust mehr, mit dem Hündchen und der heiligen Jungfrau herumzulatschen, die mir immer ans Knie klopft. Wir könnten wenigstens mal 5 Minuten Pause machen.
Ich will weitergehen. Weitergehen. Ich bin der Älteste. Ich weiß, was ich zu tun habe und ich werde die Mama da rausholen. Jetzt weiß ich es genau. Mama wartet auf uns. Da oben auf dem Leuchtturm.
Wir preschen im Laufschritt durch den Wald. Wie eine Horde Wilde. Auf der anderen Seite liegt immer noch der große Strand. Die Hütte und ganz viel Platz rundherum. Aber das Boot ist jetzt im Meer. Und der Typ von vorhin sitzt drin. Ich würde mich gern ein bisschen ausruhen, so wie vorhin. Aber der Hund flitzt wie ein Torpedo und mein Bruder hinterher. Geradewegs zum Wasser. Der Fischer dreht sich um. Aber das Boot bewegt sich nicht.
Einen Augenblick bleiben wir so, mein Bruder und ich. Und er auf der anderen Seite. Er beobachtet uns von Weitem. So wie ich ihn immer beobachtet habe. Aber heute verstecke ich mich nicht hinter einer Düne. Ich stehe aufrecht da. Die Hände auf den Schultern meines Perpignan. Ich bin stolz, mich zu zeigen. Stolz zu sein, wer ich bin. Und ihm gegenüber zu stehen. Der Bootsbug dreht sich zu uns und wird größer.
Jetzt kommt er her, der Blödmann? Er hat uns doch schon vor einer Stunde gesehen. Wieso rudert der? So ein Idiot. Wer ist das eigentlich? Du kennst ihn. Der Hund kennt ihn auch. Und ich habe ihn noch nie gesehen.
Und als wir das Plätschern der Ruder hören und als er immer größer wird, erkenne ich ihn auch.
Marseille, Marseille, das ist der liebe Gott. Das ist der liebe Gott, Marseille. Und wir haben den Frosch nicht begraben.
Mein Bruder fällt auf die Knie, senkt den Kopf, faltet die Hände und wartet.
Was macht er da?
Die Stimme von meinem Vater. Zum ersten Mal.
Er macht sich lächerlich. Steh auf, Blödmann.
Ich rühre mich nicht. Das ist der liebe Gott.
Was sagt er?
Er will, dass wir Mama holen. Alle drei.
Ich setze euch nicht in das Boot.
Zu Fuß schämen wir uns aber.
Lieber Gott, der du alles siehst. Es lag nur an den Schuhen. Ich habe auf den Tannenzapfen gezielt und der Frosch landete im Maul vom Hund.
Er ist müde. Wir sind den ganzen Tag gelaufen. Perpignan ist noch klein. Jetzt hat er Fieber und Fantasie.
Hör nicht auf ihn. Das mit dem Frosch war ein Unfall. Der andere Arsch hat die Bommel vertauscht. Die Dogge war ein Monster. Die Marie eine Schlampe. Und die Pisse auf dem Mercedes. Wenn du willst, wische ich sie wieder ab. Auf den Knien. Ich schreie. Ich rede zu viel. Das macht den Hund nervös. Er nimmt Anlauf und springt ins Boot. Und alle anderen folgen ihm.
Siehst du? Wenn man es dem lieben Gott erklärt, versteht er alles.
Mein Vater, den ich immer nur von Weitem gesehen habe. Dem ich tagelang dabei zusah, wie er seinen Motor repariert und seine Angelschnur aufzieht. Um seine Bewegung auswendig zu lernen. Damit er mich erkennt. Weil ich nicht sicher war, ob ich ihm ähnlich sehe. Damit er, wenn der Tag einmal kommt, seinen Sohn an seinen Bewegungen erkennt. Mein Vater. Er saß mir gegenüber, mit seinem ernsten Gesicht, das sich vor und zurückbeugte, im Rhythmus der Ruderschläge, mit seinen Augen, die uns die ganze Zeit anstarrten, und seinem Schweigen, diesem großen Schweigen. Mein Vater, der uns mitnahm, mit dem Rücken zur Mama.
Marseille, Der liebe Gott ist ja nicht sehr gesprächig.
Nein.
Meinst du, er ist sauer? Vielleicht ist er auch nur müde. Ich weiß, was ich mache. Ich zeige ihm die heilige Jungfrau. Auch wenn sie nicht mehr blinkt. Dann freut er sich bestimmt. Komisch, dass sich der liebe Gott gar nicht über die heilige Jungfrau freut. Auch wenn sie nicht mehr blinkt. Vielleicht ist er es ja gar nicht.
Ist er auch nicht.
Na dann? Er hat ja auch kein Bart. Ist mir schon am Haus aufgefallen. Natürlich. Der echte liebe Gott muss einen Bart haben. Also ist das jemand anders? Ist es ein Freund?
Genau.
Ein Freund von dir, den ich nicht kenne? Du hattest einen Freund und ich wusste nichts davon?
Genau.
Der hat sich ja gedacht, ich bin ein bisschen plemplem da am Strand. Du hast einen Freund, den ich nicht kenne. Wie lange denn schon?
Warum redest du eigentlich die ganze Zeit?
Weil er mich nervös macht. Er sagt ja nichts, dein Freund.
Er rudert. Da kann er nicht auch noch sprechen.
Ich kann rudern und sprechen.
Das ist ja das Problem.
Es ist noch so weit.
Ja.
Mir tut nämlich der Hintern weh. Die Bretter sind so hart. Er könnte doch fragen, was es Neues gibt. Warum unterhaltet ihr euch denn nicht, wenn er dein Freund ist? Ist es bei euch immer so, dass ihr den Mund nicht aufkriegt, wenn ihr euch trefft? Warum macht er den Motor nicht an?
Weil der kaputt ist.
Der ist ja genauso arm dran wie wir. Er hat nicht mal einen Motor, der funktioniert. Die Armen finden sich überall. Selbst mitten auf dem Meer sitzen sie im selben Boot. Die Armen haben keine Chance. Sonst wären sie ja auch nicht arm.
Denk an deine Mutter.
Ich denke an nichts anderes. Ich will endlich da sein. Aber auch niemals ankommen. Die Idioten haben alle gesehen, wie wir zu Fuß zum Strand gelaufen sind. Und jetzt kommen wir übers Meer, um sie zu holen. Im Boot. Wir steigen auf den Leuchtturm und sie stehen da und gucken blöd aus der Wäsche, oder?
Genau.
Marseille? Der Mann da. Bist du sicher, dass das nur ein Freund ist?
Ist denn überhaupt irgendwas passiert? Zwei unglückliche Wale, die ihr Unglück nicht verwinden können. Sie singt und schaut mich an. Zwei Sandburgen, die sich gegenüberstehen. Ja, das ist passiert. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, habe ich mir gesagt. Die Frauen halten uns immer schöne Dinge unter die Nase und dann nehmen sie uns wieder weg, habe ich mir gesagt. Da sind die alle gleich. Sie auch, da oben, auf dem Turm mit ihrem schillernden kleinen Lächeln, habe ich mir gesagt. Nicht mit mir. Ich will nichts davon. Ist alles nur Schund, habe ich mir gesagt. Meine Kumpel haben mich ganz alleine gelassen. Ja, was hat das zu bedeuten? Sie lächelt dem gehörnten Ehemann zu, diese typische Frauenfratze, glitzert wie das Meer. Ich kletter auf den Ponton. Sie lassen mich den Kampf alleine austragen, meine Kumpel. Sie haben mich ausgewählt, um alles Leuchten auf der Welt auszulöschen. Ich lasse den großen Stift an der Kette rausspringen. Schluss mit Bommeln und Zweitschlüsseln für den Container. Schluss mit Mohair und zärtlichem Lächeln. Schluss mit der Kawasaki H1, H2 und H3 und mit Spritztouren durch die Nacht. Schluss mit Träumen, aus denen du mit blutendem Herzen erwachst. Das ist vorbei. Ich will es nicht zurück. Ich sehe nicht hoch, aber ich sehe, wie die große schwarze Boje rasch aufs offene Meer hinaustreibt. Und ich weiß, dass sie mich ansieht. Mit ungläubigem Blick. Mit nassen Augen, mit offenem Mund, der es nicht fassen kann. Sie schnappt nach Luft und sieht mich, mich allein. Der letzte Samen am Strand, der letzte Mann, den sie jemals sehen wird. Ich habe den Kampf für meine Kumpel ausgetragen, um der Gerechtigkeit willen. Herr, über das Schicksal dieser Frau, aller Frauen. Ich lösche die Illusion aus, ich lösche das Unglück aus. Ich höre sie nicht mal schreien, vielleicht wegen der Wellen, vielleicht weil sie gar nicht schreit. Weil ich sie unterworfen habe. Weil sie mich bewundert. Ich bin jetzt derjenige, der leuchtet. Einsam wie ein Leuchtturm an Land. Am Boden befestigt. Nutzlos wie ein Ausguck in der Wüste. Sie treibt aufs weite Meer hinaus. Aber ich leuchte.
Ich habe sie als Erster gesehen. Von Weitem sah sie aus wie ein großes Komma, das sich übers Wasser beugt. Mein Bruder hatte die Nase in der Tüte bei den Hundebabys. Ich habe ihm auf die Schulter geklopft. Musste ich, denn mir kam kein Laut über die Lippen. Und der Blödmann hatte ja die Nase in der Tüte.
Es sind noch zwei da, Perpignan. Auch wenn einer tot ist. Darüber freut sie sich bestimmt.
Und dann haben alle sie gesehen.
Ich habe mich in die Riemen geworfen.
Mein Vater hat gestöhnt. Als ob er das Meer ausreißen wollte. Als ob er mit ihm kämpfen würde.
Ich starrte das Komma an, das langsam näher kam. Zwischendurch habe ich die Augen zugemacht, damit es schneller geht. Damit, wenn ich sie wieder aufmache, sie direkt vor uns ist.
Ich habe mich in die Riemen geworfen.
Aber sie war nie da. Immer noch so weit weg.
Ich wollte stark sein.
Ich wollte nichts davon wissen, was hinter uns passierte. Mit einem Ruderschlag wollte ich das Boot
vorwärts schleudern. Mich an den Leuchtturm heften.
Sie in die Arme nehmen und den Kindern zurückgeben.
Bald würde man nur noch die Leuchtturmspitze sehen. Und Mama obendrauf.
Ich habe getan, was ich konnte. Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen.
Wir kommen gar nicht voran.
Wieso kommen wir nicht näher ran?
Das liegt an der Strömung. Wir kommen zwar voran, aber sie treibt weiter weg.
Ich machte die Augen wieder zu. Ein letztes Mal. Ganz lange. Und als ich sie wieder aufmachte, war sie noch weiter weg.
Sie geht weg.
Ich habe mich umgedreht. Es sah so aus, als würde sie auf dem Wasser stehen. Ohne Leuchtturm. Ganz allein. Wir sahen uns an und da begriff ich, dass die Strömung zu stark war. Einen Augenblick dachte ich, ich sehe sie auf der Schwelle unseres Hauses, mit der Kleinen im Arm. Sie verabschiedeten sich von mir, alle beide. Ich drehte mich wieder um und da warteten meine Jungs, also fing ich wieder an zu rudern. Aber ich hatte keine Kraft mehr. Ich wollte so gerne, aber ich konnte nicht mehr. Sie würde ertrinken. Auch sie.
Er rudert nicht mehr. Er hat aufgehört zu rudern. Seine Hände mit den großen blauen Wehen baumeln zwischen den Beinen. Sie bluten. Und meine Mutter winkt uns da hinten zum Abschied zu.
Wir würden es nicht schaffen. Sie würde untergehen, wie ein Stein. Mein Vater konnte nicht mehr. Ich würde ihn dort lassen, wo er uns auch das erste Mal zurückgelassen hat. Im Nirgendwo, mitten im Meer, wie einen Besiegten. Ein Ausgestoßener, den man nicht mehr sehen will, weil er uns an sein Versagen erinnert und an den Schmerz, den er uns gebracht hat und den wir nicht auslöschen können.
Er rudert nicht mehr, Marseille! Er rudert nicht mehr!
Ich wusste, dass es zu spät war, aber ich wollte ihn anders in Erinnerung behalten, als mit hängendem Kopf, wie er auf seine Hände starrt.
Ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Kraft.
Ich wollte einen anderen Vater sehen. Einen, der kämpft.
Ich wusste, dass es aus war. Ich wusste auch, was sie von mir erwarteten. Aber meine Arme wollten nicht mehr.
Sie winkt! Guck mal, sie wirft uns Küsschen zu! Dann kann sie doch nicht weggehen! Guck doch! Sie hat uns so lieb! Da kann sie doch nicht sterben! Weiter rudern!
Mein Bruder fing an, ihn zu schlagen. Mit allem, was ihm in die Finger kam. Und zwar ziemlich doll. Mein Vater ließ es sich gefallen. Ohne sich zu rühren. Er hatte die Augen zugemacht. Und erwartete nichts mehr. Vielleicht hat er das noch erwartet.
Ich hatte keine Kraft mehr.
Dass er ihn ins Wasser wirft und er untergeht. Aber Perpignan sank auf dem Boden des Bootes zusammen. 3 Schiffbrüchige. Und dann fing es in meinem Kopf wieder an zu klopfen. Die Wellen. Und das Boot. Der Hund fing an zu bellen. Und ich sah goldenen Schaum auf dem Meer. Tausende von goldenen Locken, die den Bootsrumpf streichelten. Und eine Stimme, die hauchte:
Du bist der Älteste. Denk an den Motor, Bruder. Du weißt, was du zu tun hast.
Ich habe die heilige Jungfrau ans Herz gedrückt. Ich dachte an den Geruch ihrer Arme, wie ich meinen Po an ihren Bauch gedrückt habe. An das klirrende Glas, als sie abends Musik gemacht hat. Ich dachte an alles, was ich ihr nicht gesagt habe. An all meine Dummheiten. An den Frosch. An den Container. Und an das Hundeauge auf dem Zement. Nichts davon konnte das Lächeln von ihrem Gesicht wischen. Nichts davon war so schlimm, dass sie weggehen musste.
Ich machte die Augen zu. Ich sah meine Tochter wieder. Ich sah den runden Bauch meiner Frau mit ihm, den sie später Perpignan nennen würde und den ich nicht kennenlernen sollte. Und dieser verdammte Abend, die leeren Bierflaschen, die ich auf dem Tisch stehen lasse, ihr Geschrei, sie sperrt die Tür hinter mir zu. Aber meine Kleine nehme ich mit. Ich setze sie auf die Netze. Sie weint.
Das Meer in der Nacht und ihr Blick auf dem Boot. Ein letztes Mal, bevor ich sie einen Augenblick vergesse, bevor ich ihr den Rücken zukehre. Ihr Gesicht zum letzten Mal.
Ich habe Angst, Papa.
Und als ich mich wieder zu ihr umdrehe, ist das Boot leer. Mein Mädchen ist ertrunken, über Bord gegangen. Und das Schweigen der Wellen, die an den Bootsrumpf schlagen. Ich dachte, das reicht. Ich dachte, das wäre genug. Ich dachte, noch mehr habe ich nicht verdient.
Ich habe es aus der Tüte genommen und meine Hand aufgemacht. Und das tote Baby ist einfach mit der Strömung mitgeschwommen. Ich nahm den Griff des Anlassers in die Hand. Das war der Augenblick, um ihm zu zeigen, dass ich sein Sohn bin, dass ich seine Bewegungen kenne, dass wir die gleichen Hände haben und dass meine Hände seine Hände ersetzen können. Ich habe einmal kräftig gezogen.
Der Motor ist angesprungen.
Das Boot fuhr geradewegs zum Leuchtturm.
Mama ist wieder da.
Mama ist wieder da.
Der Tag, als Mama auf den Leuchtturm stieg. Von Gilles Granouillet. Aus dem Französischen von Bettina Alt. Komposition Klaas Willeke. Schlagzeug und Perkussion Jochen Krämer. Kontrabass Stefan Scheib. Es sprachen Marseille Maximilian von Pufendorf. Perpignan Felix Göser. Vater Reinhard Virchow. Mädchen Maja Schöne. Baggerfahrer Ronald Kukulis. Frau des Baggerfahrers Barbara Philipp. Technische Realisation Christiana Schneckenburger und Sabine Klunzinger. Regieassistenz Henrike Fuder. Regie Harald Krever. Produktion Saarländischer Rundfunk 2007.
SR2 Kulturradio mit der Hörspielzeit. Dieses Hörspiel von Gilles Granouillet steht noch 7 Tage lang im Internet zum Nachhören. Außerdem können Sie eine CD mit dem Hörspiel gewinnen. Mehr erfahren Sie auf sr2.de/hörspielzeit. Mein Onkel Benjamin ist der Titel unseres Hörspiels am kommenden Sonntag. Benjamin, nicht mehr ganz taufrisch, liebt die Frauen und den Wein. Aber er liegt der Familie seiner Schwester auf der Tasche. Daher hat seine Schwester einen Plan gefasst.
Wenn du eine Flasche weißen...
Wie alt wirst du jetzt, Benjamin?
Du bist 2 Jahre älter.
Jedenfalls habe ich dir eine Braut ausgesucht.
Wozu denn das?
Dazu.
Oh, verschone mich.
Ein reizendes Kind, eine reiche Erbin, der Vater dein Zunftgenosse. Jungfer Minxit.
Einen Heilkünstler? Ein Schwiegervater? Noch dazu einen richtigen Beschauer.
Er akzeptiert dich.
Oh, wie gnädig.
Du seist wie gemacht, ihn mit deinem gelehrten und beredten Wesen in seiner Praxis zu unterstützen.
Der Teufel bin ich.
Benjamin, sobald du Papa Minxits Schwiegersohn bist, schickst du ihn zum Kuckuck mitsamt seinem Urin. Hm.
Jungfer Minxit... Ist die nicht rothaarig?
Blond. Nichts weiter als blond.
Und gesprenkelt ist sie. Wie wenn man ihr eine Handvoll Klei ins Gesicht geworfen hätte.
Ich habe sie abends gesehen und versichere dir, man bemerkt es kaum.
Aber sie misst 5 Fuß 9 Zoll. Sie und ich, wir müssten Kinder hervorbringen, lang wie Hopfenstangen.
Du brauchst einen reichen Schwiegervater, Benjamin. Gestern sprach mich der Bäcker schon auf der Straße an. An der Apotheke traue ich mich auch nicht mehr vorbei.
Mit deiner und Gottes Hilfe werde ich die Pfennigfuchse auch weiter zum Narren halten.
Nein. Ich will nicht länger, Benjamin.
Davon ist Benjamin natürlich überhaupt nicht begeistert. Dieses beschwingte Hörspiel basiert auf dem gleichnamigen Roman von Claude Tillier, der im Jahr 1848 erschienen ist. Dass es hier bei aller Leichtigkeit jedoch auch um Bürger- und Freiheitsrechte geht, können Sie am nächsten Sonntag um 17.04 Uhr hören, hier bei uns auf SR2 Kulturradio. Soweit die Hörspielzeit für heute. Fürs Zuhören bedankt sich Annette Kühermeier. Die Sendung Voyage bringt Ihnen jetzt Musik aus aller Welt.